So, dann denke ich, fangen wir an. Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Es war nicht die erste Vorlesung in diesem Jahr, aber zumindest die erste, die ich halte. Ich nehme mal an, dass die anderen noch mit einer der nächsten U-Bahnen eintrudeln, aber ich denke, wir fangen trotzdem schon mal an. Das letzte Mal hat der Andreas Ihnen erklärt, wie das Mini-Okammel funktioniert. Und vielleicht noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, was war irgendwie die Idee? In dieser Vorlesung hatten wir bisher eine weitere Programmiersprache kennengelernt, eben OCaml. Und wir hatten uns dann gefragt, oder wir sollten uns fragen, wenn immer wir eine Programmiersprache haben, was ist denn eigentlich die Semantik? Und natürlich haben wir als Programmierer ein intuitives Verständnis davon, was ein Programm tut. Aber das intuitive Verständnis ist eben nicht genügend, wenn wir beweisen wollen, dass das Programm genau das tut und nicht das andere tut. Und dafür benötigt man eine formalisierte Semantik. Und wie immer bei so etwas, wenn eine Semantik formalisiert wird, dann ist da der Anspruch nicht, etwas möglichst Kompliziertes hinzudefinieren, das mathematisch sozusagen schwer beeindruckt mit komplizierten Formeln, sondern etwas hinzudefinieren, was möglichst genau und der Intuition entspricht und möglichst einfach ist. Und dafür hat dann der Andreas Ihnen das letzte Mal Regeln einer sogenannten Big Step Operational Semantics gezeigt. Operationelle Semantik in dem Sinne, das ist also einfach das Laufzeitverhalten von Programmen, von OCaml-Programmen versucht zu formalisieren. Und hier in diesem Falle Big Step, dass es eine Beziehung herstellt zwischen Ausdrücken und den Werten, zu denen sie evaluiert werden. Also es ist eine Beziehung zwischen Ausdrücken und Werten. Und er hat Ihnen dann gezeigt, wie OCaml-Werte, was OCaml-Werte sind und wie man Regeln aufstellt, die diese Big Step operationelle Semantik definieren. Und wir hatten dabei wieder so eine Art Trick gemacht, um uns das Leben leicht zu machen, hatten wir nicht das ganze OCaml genommen, sondern ein kleines Subset. Und das, ich denke, wir wollen schließlich hier die vor allen Dingen Ideen lernen und Konzepte und uns nicht in technischen Details verlieren. Und hier in diesem Falle hilft uns da dieses Mini-OCaml. Okay, daraufhin, das war also die Geschichte mit der operationellen Semantik. Und dann kann man natürlich sagen, kann man auch nachweisen, dass irgendwie ein Programm terminiert, indem man halt einfach einen Wert angibt, in den sich ein Ausdruck auswertet. Okay, das war dieses. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wollen wir diese Semantik benutzen, um darüber nachzudenken, ob zwei Programme das Gleiche tun, zum Beispiel. Ja? Und hier ist ein Beispiel für zwei Programmstücke, das hat Ihnen der Andreas vermutlich letztes Mal auch schon gezeigt, für zwei Programmstücke, die bei näherem Nachdenken das Gleiche tun. Was ist das? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden, zwischen dem linken und dem rechten Ausdruck? Also zuerst einmal sehen die schon ganz ähnlich aus. Da kommt das F drin vor, da kommt das G drin vor. Da gibt es dieses Map und dieses Comp. Comp ist Funktionskomposition. Map heißt, dass eine Funktion über eine Liste drüber gemappt wird. Das heißt, auf jedes Element einer Liste angewendet wird. Ja, und unsere Idee, links heißt das, dass ich diese Map G und Map F als Funktionen nehme und dann diese Funktionen komponiere. Ja? Und rechts heißt es, dass ich erst F und G komponiere und dann diese Komposition über eine Liste mappe. Ja? Das heißt, auf irgendeine Art und Weise sollte das dasselbe sein. In beiden Fällen sollte erst G und dann F auf jedes Element der Argumentliste angewendet werden. Und insofern kann man sagen, überall, wo wir das linke einsetzen können, können wir auch das rechte einsetzen und umgekehrt. Jetzt ist die Frage, warum interessiere ich mich für so eine Gleichheit? Oben drüber habe ich gesagt, in Programmoptimierungen könnte das der Fall sein. Ich behaupte also, dass vielleicht von der Semantik her die beiden Ausdrücke das gleiche sind, aber dass einer von den beiden Ausdrücken irgendwie effizienter ist in irgendeinem Sinne. Was würden Sie da, fällt Ihnen ein, welcher von diesen Ausdrücken vielleicht zu bevorzugen wäre? Der rechte, warum? Ah, Sie zählen sozusagen die Anzahl der Vorkommen von diesem Map und dann sagen Sie, okay, links sind 2, rechts sind 1. So könnte man argumentieren, das stimmt. Man kann auch natürlich sich noch ein wenig, man kann das noch ein wenig verfeinern, indem man sich vorstellt, was macht das Map? Das Map nimmt eine Liste und erzeugt eine neue Liste. Das heißt, es ist auch speicherintensiv. Ja, indem eine ganze neue Liste hergestellt wird und die alte Liste wird möglicherweise Müll, ja, und muss vom Garbage Collector eingesammelt werden. Und so erzeugt der linke Ausdruck, nimmt eine Liste, erzeugt eine Liste und dann noch eine Liste. Es werden also 2 Listen hergestellt und 2 neue Listen hergestellt und eine dazwischen wird auf jeden Fall nicht mehr weiterverwendet. Während rechts, da wird eine Funktion komponiert, aber die wird nur einmal auf eine Liste angewendet. Das heißt, es wird nur einmal für die ganzen Listenelemente neuer Speicher allokiert. Das heißt, tendenziell gesehen ist der rechte Ausdruck Speicher effizienter. Und damit, weil Speicher irgendwie eine kritische Ressource ist, gerade bei Programmiersprachen, die auf einen Garbage Collector angewiesen sind, um den Speicher wieder einzusammeln. Und deshalb ist der rechte Ausdruck zu bevorzugen. Oder könnte man zumindest auf die Idee kommen, den toller zu finden. Ja, und dann würde man das gerne ersetzen. Aber man möchte natürlich das nur dann machen, wenn es wirklich auch, wenn die beiden Ausdrücke wirklich äquivalent sind. Und das sagt, unsere Intuition sagt, das stimmt irgendwie. Aber ob das wirklich der Fall ist, würden wir uns gerne auf irgendeine formale Weise überzeugen. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir schauen einfach, ob der linke Ausdruck sich zu demselben Wert evaluiert wie der rechte Ausdruck. Und dann stellen wir fest, okay, das sind aber das hilft uns nicht sehr viel weiter, weil das beides Funktionen sind. Und eine Funktion ist irgendwie, die können wir zumindest mit OCaml können wir also nicht einfach 2 Funktionen gleichsetzen. Ja? Das heißt, wie können wir überprüfen, ob das heißt, wir benötigen hier eine Gleichheit von Funktionen. Die wird aber sozusagen nativ von OCaml nicht unterstützt. Da wird eine Exception geworfen. Also was machen wir hier? Und ich meine, wenn OCaml das nicht hergibt, die Semantik ist geduldig und da können wir ja vielleicht auf die Idee kommen, dass wir uns einfach, dass wir den Gleichheitsbegriff, den wir für Werte, die keine Funktionen enthalten, irgendwie haben, versuchen hochzuheben, zu erweitern zu einem Gleichheitsbegriff für beliebige Ausdrücke, also auch für Funktionen. Wie könnten wir das tun? Naja, die Idee ist, und zwar, das ist das eine, hier die Erweiterung auf Funktionen, aber es gibt noch eine andere wichtige Erweiterung. Es könnte ja sein, dass ein Ausdruck nur teilweise, dass irgendwie ein Ausdruck manchmal nicht terminiert oder eine Funktion ist definiert nur für manche Argumente. Was machen wir mit den Argumenten, wo die Funktion nicht terminiert? Und das heißt, wir müssen dieser erweiterte Gleichheitsbegriff muss auch umgehen können mit Nichtterminierung. Und diese Erweiterung, die will ich jetzt mal hier sozusagen auf den Folien, unterscheide ich die von der sozusagen eingebauten Gleichheit in OCaml, indem ich sie rot mache, ja, indem ich sie rot markiere. Aber im Prinzip sollten Sie sich vorstellen, es ist die normale OCaml-Gleichheit, was unserer Intuition entspricht, aber erweitert sie auch auf Situationen, mit denen der normale Gleichheitsbegriff nichts anfangen kann, nämlich mit der Situation, dass irgendwie eines der Argumente nicht terminiert oder dass wir Funktionen haben. Okay? So, also das erste ist, wie gehen wir mit Nichtterminierung um? Und da machen wir eine sehr pragmatische Lösung. Wenn wir zwei Ausdrücke haben, die den gleichen Typ haben und die beide nicht terminieren, dann sind sie äquivalent. Wenn sie beide, natürlich, wenn der eine terminiert und der andere nicht terminiert, dann sind sie nicht äquivalent. Ja, also für solche Terme können wir nicht die Äquivalenz nachweisen. Ja, aber wenn sie sozusagen beide nicht terminieren, dann erklären wir sie für äquivalent. Okay. Und wie sieht's mit der Terminierung aus? Wie sieht's aus, wenn jetzt beide Terme terminieren? Also um damit umzugehen, dann sagen wir einfach, okay, wenn beide terminieren, dann können wir sie alle beide zu einem Wert auswerten. Das ist ja gerade die Definition davon. Und dann sollen bitte diese beiden Werte gleich sein. Okay, aber diese Werte können jetzt Funktionen sein. Und das heißt, wir müssen dann nachweisen, dass diese beiden Funktionen irgendwie gleich sind. Das heißt, für den Terminierungsfall brauchen wir uns hier nur anschauen, was passiert, können wir den Gleichheitsbegriff auf solchen Werten wie 1, 2, 3, also so Werten, die keine Funktionen sind oder keine Funktionen enthalten, da haben wir einen Gleichheitsbegriff. Wie können wir die auf Werte fortsetzen, die Funktionen sind? Okay? Das sind diese beiden Regeln, um mit Terminierung und Nichtterminierung umzugehen. Und wir haben damit die Gleichheit für Ausdrücke auf Gleichheiten von Werten letztendlich zurückgeführt. Okay, jetzt ist die Frage, ja, wie beweisen wir jetzt die Gleichheit von beliebigen Werten? Und da gehen wir halt einfach der Reihe nach vor, wie sieht ein Wert aus? Was kann ein Wert sein? Also ein Wert kann zum Beispiel ein Tupel sein. Und dann sind zwei Tupel gleich, falls wir für ihre Komponenten die Gleichheit nachweisen können. Okay, das ist jetzt auch nicht überraschend, so würden wir das immer machen. Aber das funktioniert hier, diese Regel können wir anwenden, eben nicht nur, wenn die Komponenten Zahlen sind, sondern die können wir auch anwenden, wenn die Argumente Funktionen sind. Ja? Weil wir jetzt hier die Gleichheit, diese erweiterte Gleichheit für die großen Terme zurückführen, für große Werte zurückführen auf dieselbe Gleichheit, aber für kleinere Werte. Okay, und dasselbe ist natürlich bei Listen. Wenn wir eine Liste haben, die hat dann ein Head und ein Tail, und wenn wir so zwei Listen von Werten, ja, haben, dann müssen halt die Head-Werte übereinstimmen und dieses K ist natürlich irgendwie ein Quatsch, das ist ein Copy and Paste Error, da muss natürlich eine 2 stehen. Head und Tail müssen dann gleich sein. Okay, auch das ist jetzt nicht überraschend, genauso hätten wir das definiert, aber das ist, Sie sehen hier nochmal aber die Idee, wenn wir komplexe Werte vergleichen wollen, dann versuchen wir das zurückzuführen auf den Vergleich von einzelnen, ihren Bestandteilen. Spannend wird es jetzt, was passiert, wann können wir aber jetzt sagen, dass zwei Funktionen gleich sind? Ja, weil das ist der einzige Fall, wo wir irgendwie mehr oder weniger eigentlich aufgeschmissen sind. Und hier sagen wir, zwei Funktionen, ich meine, das ist eigentlich auch jetzt hier, diese Regel hier, versucht nicht maximal zu überraschen, sondern einfach unsere Intuition genau festzulegen. Zwei Funktionen sind eben genau dann, oder betrachten wir als gleich, wenn sie auf allen Argumenten sich zu den gleichen Werten evaluieren und damit da gleich sind. Ja, das heißt hier die Voraussetzung, wir nehmen also wir müssen hierzu alle möglichen Werte V hernehmen, natürlich nur alle möglichen Werte V, auf die Funktion angewendet werden kann. Das heißt, die Funktion hat einen bestimmten Typ. Das heißt, wir können hier auch natürlich nur solche Werte hernehmen, die für die die Funktion definiert ist. Ja, also wenn es eine Funktion ist, die Listen nimmt, dann brauchen wir natürlich hier keine Ints zu betrachten. Ja, sondern nur Listen. Also ich nehme alle möglichen Werte, also ich meine zumindest theoretisch und in der Mathematik kann ich das machen, beziehungsweise ich habe hier halt einen Beweisauftrag für alle möglichen Werte hier etwas nachzuweisen. Und ich muss für alle möglichen Werte nachweisen, dass wenn ich da diesen formalen Parameter x1 links, beziehungsweise den formalen Parameter x2 rechts, eben durch diesen Wert ersetze, das gibt jetzt einen Wert, der hat jetzt vom Typ her, ist der einfacher als der Typ der Funktion, weil es ja nur noch der Ergebnistyp ist. Wir haben also sozusagen Beweis der Gleichheit von zwei Funktionen zurückgeführt auf den Beweis der Gleichheit für zwei Ausdrücke, die sind jetzt nicht mehr notwendigerweise Werte, aber die haben zumindest den Vorteil gegenüber den Funktionen, dass der Typ einfacher geworden ist. Ja, und dann müssen wir für die halt jetzt zeigen, dass diese beiden Ausdrücke gleich sind. Okay? Und diese Art von Gleichheitsbeziehung, dass wir zwei Funktionen genau dann als gleich auffassen, wenn sie auf allen Argumenten, angewendet auf alle Argumente, das gleiche Ergebnis liefern, das nennt man auch extensionale Gleichheit. Weil wir uns interessieren uns in diesem Sinne nicht dafür, wie die Funktion, was die Funktion intern macht, sondern wir interessieren uns nur dafür, was sie macht eben auf allen Argumenten. Und beachten Sie, hier oben, ich meine, es tut mir leid, wenn ich das nochmal sage, aber hier oben ist jetzt hier wieder diese komische erweiterte Gleichheit. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die linke Funktion für ein Argument V nicht terminiert, aber dann muss die rechte Funktion, angewendet auf dasselbe V, ebenfalls nicht terminieren. Und umgekehrt. Ja? Okay? Also in diesem Sinne, die beiden Funktionen sind unterschiedlich definiert, aber sie verhalten sich gleich. Und zwar in jeder Hinsicht, immer dann, wenn sie Werte zurückliefern und auch, wenn sie nicht terminieren, im Hinblick auf ihre Nichtterminierung. Okay, das wäre also jetzt die Definition unserer erweiterten Gleichheit. Und dann finden wir also insbesondere, beobachten wir dann können wir dann damit gewissermaßen abgeleitete Beobachtungen machen, nämlich dass dann, wenn sich ein Ausdruck E zu einem Wert V auswertet, dann ist dieses E natürlich entsprechend in dieser neuen Gleichheit auch äquivalent zu diesem V, also gleich zu diesem V, semantisch gleich. Okay, das heißt, anders ausgedrückt, oder Sie können sogar sagen, wenn ich zwei Ausdrücke habe, die sich zum selben Wert evaluieren, dann sind sie irgendwie semantisch gleich. Sie können dazu sagen, die Gleichheit wird unter Auswertung bei bleibt dabei erhalten. Das andere ist, angenommen, wie verhält sich jetzt diese neu definierte Gleichheit? Ich sagte, unser Ziel ist, die so zu definieren, dass sie die O'Connell-Gleichheit, die unserer normalen Intuition entspricht, dass sie die erweitert, aber niemals in Widerspruch dazu steht. Und das ist diese Art von Aussagen sind formuliert in diesen beiden Regeln, die man beweisen kann und beweisen muss, aber die ich jetzt hier einfach mal so hinschreibe, weil die gelten. Und diese beiden Regeln besagen, wenn jetzt angenommen, wir hätten bereits nachgewiesen, dass dieses E1 und das E2 gleich sind in diesem neuen Sinn, und die Typen von beiden enthalten keine Funktion. Also die Typen sind, was weiß ich, Listen von Tupeln, von Ints und Booleans und sonst nichts. Wenn wir außerdem haben, dass das E1 terminiert, dann die Auswertung von E1 terminiert, dann kann ich schließen, dass tatsächlich auch E1 gleich E2, wenn wir das hinschreiben würden als O'Connell-Ausdruck, dann würde O'Connell das zu true auswerten. Also unter diesen Annahmen, dass die Typen irgendwie keine Funktionen enthalten und dass die Terme terminieren, dann kann die Gleichheit, die wir hier immer mühsam beweisen mit dieser Big Step Operational Semantics und sonstigen Regeln, die kann auch bewiesen werden, indem ich einfach das O'Connell laufen lasse. Okay? Und umgekehrt, das O'Connell-System starte mit diesem Ausdruck E1 gleich E2 und O'Connell diese Gleichheit, das ist ja ein Ausdruck, den wertet zu einem booleschen Wert aus und er ist zufälligerweise true. Wenn das der Fall ist, dann würde unsere Semantik ebenfalls, dann könnten wir mit unseren Semantikregeln ebenfalls nachweisen, dass E1 gleich E2 ist und außerdem, dass natürlich E1 und E2 beide terminieren. Okay, das heißt, in diesem Falle hat man hier ein if und only if, die diese beiden, die, die, Die Voraussetzung hier ist genau äquivalent zu dieser Folgerung. Okay? Gut, und das heißt, damit haben wir jetzt einen Gleichheitsbegriff definiert und irgendwie Regeln angegeben, wie wir den wie der definiert ist. Und im Prinzip könnten wir diese Regeln einfach anwenden, um dann nachzuweisen, dass zwei Ausdrücke gleich sind. Das ist aber oft mühsam und deswegen werde ich Ihnen jetzt noch ein paar Hilfsmittel, sozusagen abgeleitete Regeln, präsentieren, die ebenfalls, mit denen wir über diese Gleichheit, über diesen erweiterten Gleichheitsbegriff nachdenken können und die wir einsetzen können, um einfach Beweise zu konstruieren, dass zwei Ausdrücke gleich sind. Und das sind die wichtigste abgeleitete Regel, die wir einsetzen werden und die ich Ihnen deshalb hier zeigen werde, ist dieses Substitutionslemma. Und das besagt das Folgende: Angenommen, wir könnten für die Ausdrücke E1 und E2 nachweisen, dass sie in diesem erweiterten Sinn gleich sind. Ja? Und dann können wir in jedem Ausdruck E, in dem so eine Variable x vorkommt, dieses x einmal durch das E1 ersetzen und einmal durch das E2 ersetzen, und das Ergebnis ist wieder etwas, was gleich ist. Letztendlich heißt das irgendwie ganz banal, Sie können Gleiches durch Gleiches ersetzen. Ja? Also Sie können das x eben einmal, wenn ich weiß, dass E1 gleich E2 ist, dann kann ich natürlich, wenn so ein x vorkommt, dann kann ich da einmal E1 einsetzen oder einmal E2 und das ändert nichts. Ja, das ist sozusagen die Idee. Aber Sie müssen, die Stärke von dieser Aussage besteht darin, dieses E1 und E2 kann völlig unterschiedlich aussehen und es kann möglicherweise auch nicht terminieren. Also das heißt, wenn Sie bei dem einen eine nicht terminierende Berechnung einsetzen und bei dem anderen, dann muss es natürlich auch sich gleich verhalten. Ja, das ist also, dieses Lemma ist auf irgendeine Art, dieses Substitutionslemma ist auf irgendeine Art und Weise intuitiv, aber dass es gilt, muss man natürlich explizit nachweisen, und das erfordert dann irgendeine Induktion über die Struktur von Termen. Das schenken wir uns hier. Wir nehmen das einfach als Gott gegeben hin. Aber dieses Substitutionslemma hat auch noch eine andere erfreuliche Eigenschaft, weil das ist die, wenn Sie so wollen, die Garantie, dass, wenn wir zum Beispiel diese Transformation hier anwenden, wir finden irgendwo in unserem Programm diesen Ausdruck und wir ersetzen ihn durch diesen Ausdruck, dass das erlaubt ist. Ja? Wir haben angenommen, es gelingt uns zu beweisen, dass diese beiden Ausdrücke gleich sind in diesem Sinne von diesem doppelten Gleichheitszeichen. Angenommen, das gelingt uns, dann können wir aufgrund des Substitutionslemmas überall, wo das eine steht, das andere auch hinsetzen, und das Ergebnis wird dann wieder, das heißt, es ist erlaubt, diese Programmoptimierung durchzuführen. Das ist natürlich auch eine erfreuliche Geschichte. Insofern hilft uns dieses Substitutionslemma beim Beweisen, aber es hilft uns auch bei der Ausnutzung, wenn wir irgendetwas bewiesen haben, dass zwei Sachen gleich sind, wie wir das einsetzen können, um unser Programm zu verbessern oder zu transformieren. Okay? Und insbesondere können wir dann Folgendes nachweisen, also insbesondere im Hinblick auf die Gleichheit, wenn wir eben haben, dass wir für E1 und E2 nachgewiesen haben, dass die in diesem höheren Sinne gleich sind. Und wenn wir in einem Ausdruck E dieses E1 das E1 substituieren und das E dann wieder terminiert, dann können wir daraus folgern, dass dann auch das E mit dem, wo das E1 für das X substituiert wird, und dann jetzt hier dieses Okamel-Gleich E, wo das E2 für das X substituiert, dass diese ebenfalls sich zu true auswerten, das heißt in dem Okamel-Sinne gleich sind. Natürlich können wir diese ganze Aussage nur beweisen unter der Annahme, dass der Ausdruck E einen Typ hat, der keine Funktionen enthält, der so funktionsfrei ist. Okay. Okay, diese Diskussion habe ich Ihnen jetzt hier schon gegeben, deswegen überblätter ich die jetzt einfach. Und jetzt gehen wir mal weiter und versuchen uns noch etwas mehr, noch so ein kleines Repertoire von weiteren Umformungsregeln zu beschaffen, die wir benutzen können, um nachzuweisen, dass zwei Funktionen zum Beispiel oder zwei Ausdrücke gleich sind. Und die Idee ist, angenommen, auf der einen Seite haben wir irgendwie so ein Let, und auf der anderen Seite haben wir, da möchten wir können wir möglicherweise irgendwie dieses Let vereinfachen. Und dann haben wir hier diese abgeleitete Regel. Wenn dieser Ausdruck E1, der hier benutzt wird, um das X zu definieren, wenn die Auswertung von dem Ding terminiert, dann ist dieses Let äquivalent zu dem Hauptausdruck E, dieses Let-Ausdrucks, wobei das E1 für das X ersetzt wurde. Sie sehen hier, also links und rechts stehen syntaktisch unterschiedliche Ausdrücke. Auf irgendeine Art und Weise ist das auch jetzt keine überraschende Regel, aber der Punkt ist hier, diese Regel irgendwie so ähnlich ist wie die Auswertung von O'Kammel von solchen Let-Ausdrücken. Aber nur so ähnlich. Weil was würde O'Kammel machen, wenn es diesen Let-Ausdruck auswertet? Naja, das würde das E1 erstmal zu einem Wert auswerten und dann in der rechten Seite den Wert gewissermaßen für das X substituieren. Aber hier tun wir da einen unausgewerteten Wert da hineinsetzen und der ist deshalb, insofern ist das syntaktisch verschieden, aber diese beiden Ausdrücke, indem wir das E1 für das X einsetzen und E, indem wir den Wert von E1 für das X einsetzen, diese beiden Ausdrücke sind eben äquivalent unter der Voraussetzung, dass das E1 terminiert. Wenn das E1 nicht terminiert, dann müssen diese beiden Ausdrücke nicht notwendigerweise gleich sein. Okay. Und auch bei Funktionsaufrufen gibt es dann so eine ähnliche Umformungsregel, die besagt, wenn dieser Ausdruck E0 in so einer Funktionseinwendung E0 angewendet auf E1, wenn dieser der Funktionsausdruck E0 gleich ist irgendeiner anderen Funktion, nämlich dieser Funktion von x Pfeil e, dann ist die Funktionsanwendung links äquivalent zu dem, dass ich den Rumpf von dieser Funktion nehme und dort den Argument Term für das x einsetze. Nicht den Wert, wie die normale O'Kammel-Semantik, sondern es genügt sozusagen den Ausdruck E1 in den Rumpf einzusetzen, immer unter der Voraussetzung natürlich, dass dieses E1 terminiert. Wenn das E1 nicht terminiert, dann ist das nicht erlaubt. Dann ist diese Umformungsregel nicht korrekt. Nicht notwendigerweise korrekt. Okay? So wieder sollte man sich die normale O'Kammel-Auswertung würde dieses E0 zu einem Wert auswerten, okay, der würde dann irgendwie so aussehen oder äquivalent zu dem sein, und dann würde es aber auch das E1 auswerten und dann hier zu irgendeinem Wert V1 und würde hier an diese Stelle das V1 setzen. Und hier ersparen wir uns die Evaluierung zu dem V1 und setzen da nur das E1 ein, aber das ist äquivalent. Okay. Hier ist irgendwie ein Argument gegeben, warum das irgendwie korrekt sein sollte, aber vielleicht sparen wir uns das. Und versuchen weitere Regeln zusammenzustellen. Die letzte Regel, die wir uns angesehen hatten, betraf einstellige Funktionen f. da, wenn ich irgendwie ein Argument habe, dann kann ich eben, wenn die Auswertung von diesem Argument terminiert, das in die rechte Seite einsetzen und kriege was Äquivalentes. Und natürlich, wenn Sie jetzt Beweise hinschreiben, dann werden die meisten Funktionen nicht einstellig sein, sondern die meisten Funktionen werden mehrstellig sein. Und jetzt da müssen Sie, wenn Sie den Beweisbaum malen, müssen Sie dann, entweder den Beweisbaum malen oder irgendwie eine Reihe von Umformungen angeben, dann müssen Sie eben ganz viele Zeilen hinschreiben, nämlich für jedes Argument eine, und das ist mühsam. Deswegen ist es sinnvoll, dann mit Hilfe dieser Regel eine weitere abgeleitete Regel sich zu überlegen, nämlich diese hier. Angenommen, unser Ausdruck E0 wäre eben nicht eine einstellige Funktion, sondern eine k-stellige Funktion, und wir haben k-Argumente, dann, die alle terminieren, dann ist die Funktionsanwendung von dem E0 auf dieses E1 bis EK eben gerade äquivalent zu, dass ich in der im Rumpf von der Funktion, in dem Rumpf E, diese Argument ausdrücke an die entsprechenden, für die entsprechenden Variablen einsetze. Ja? Dadurch werden Beweise weniger umständlich und wir können sie leichter hinschreiben. Okay. So, und jetzt dann schauen wir an, ob wir irgendwelche Match-Ausdrücke ebenfalls, interessieren uns ja vielleicht auch noch, ob wir die ebenfalls irgendwie noch vereinfachen können. Gegebenenfalls, also angenommen, wir hätten bereits bewiesen, dass das E0, der Ausdruck, nachdem die Fallunterscheidung in dem Match-Ausdruck vorgenommen wird, wenn wir für den bereits nachgewiesen hätten, dass der gleich der leeren Liste ist, dann wissen wir natürlich, dieser Match-Ausdruck wird immer in diesen Fall hinein sausen, und das heißt, wir können diesen Match-Ausdruck vereinfachen einfach zu E1. Ja, weil einfach immer dieser Fall ausgewählt wird, und dann ist dieser Match-Ausdruck äquivalent zu E1. Das heißt, der Wert, den der Match-Ausdruck liefert, wird dann der Wert von dem E1 sein. Und zwar in jeder Hinsicht, auch wenn dieser Match-Ausdruck dann nicht terminiert, dann wird es daran liegen, dass das E1, die Auswertung von dem E1 nicht terminiert, und damit sind diese beiden Ausdrücke links und rechts natürlich auch im Falle von Nichtterminierung äquivalent. Und genauso, wenn wir einen Match-Ausdruck haben und wir haben für dieses E0 hier nachgewiesen, dass es von äquivalent ist zu einem E1' als Head und einem E2' als Tail. Es muss nicht notwendigerweise, hier an der Stelle müssen nicht schon Werte stehen, wir müssen einfach nur in der Lage gewesen sein, nachzuweisen, dass dieses E0 immer von dieser Form ist. Und außerdem müssen wir uns davon überzeugen, dass die Auswertung von dem E0 immer terminiert. Unter dieser Voraussetzung wissen wir, dass immer dieser zweite Fall hier gewählt wird. Und das heißt, dass der Match-Ausdruck äquivalent ist zu diesem Ausdruck, zu diesem Hauptausdruck von dem zweiten Fall, das ist das E2, dieses E2, wobei eben jetzt für Head und Tail, für X und XS, die entsprechenden Komponenten von dem E drin sind. Und diese Komponenten, wissen wir, die sind äquivalent zu diesem E1' und zu dem E2'. Das heißt, wir können die da einsetzen. Okay? Das wäre diese Regel, um das Pattern Matching zu vereinfachen. Das sind schon alle Regeln. Mehr Regeln brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Und jetzt versuchen wir mal zu schauen, ob wir mit diesen Regeln in der Lage sind, was Vernünftiges anzustellen. Okay? können wir damit irgendwas Interessantes beweisen? Und da nehmen wir uns jetzt als Beispiel für da, wo wir unsere Beweiskraft unter Beweis stellen wollen. Da schauen wir uns mal unsere heißgeliebte Append-Funktion an, die wir hier schon relativ öfters betrachtet haben. Das heißt, die ist eine Funktion mit zwei Argumenten. Einmal nimmt es dieses x und einmal dieses y. Und dann fragt es das x, ob es die leere Liste ist. Und dann liefert es das y zurück. Und wenn es nicht leere Liste ist, dann ruft es rekursiv append wieder auf mit dem Rest der Liste und hängt davor das x. Und der Sinn ist, zwei Listen zu konkatenieren. Ja, hinter die erste Liste wird die zweite Liste dahinter gehängt. Und okay, und also insbesondere wissen wir, das schreibe ich vielleicht mal hier oben ganz hin, dass wir wissen, dass ab von der leeren Liste und irgendeinem y ist gleich y. Ja, das steht ja mehr oder weniger für alle y, das steht ja mehr oder weniger, so ist das ab definiert. Und wir fragen uns jetzt, gilt auch, dass wenn im zweiten Argument die leere Liste steht, dass dann genau das erste Argument zurückgeliefert wird. Und intuitiv gesehen ist das für uns natürlich klar, weil wenn ich zwei Listen zusammenhänge und die eine Liste ist leer, dann ist es die andere Liste. Aber wenn wir uns die Definition von dem Ab anschauen, dann ist es überhaupt nicht klar. Weil woher soll das, wieso, ja, da sehen wir das ja überhaupt gar nicht. Also ist hier tatsächlich, haben wir hier einen, unsere Intuition sagt, ja natürlich muss das gelten, aber wie kriegen wir das raus? Wie können wir das tatsächlich nachweisen? Und das werden wir gleich tun, ja, mit Hilfe dieser paar Regeln, die wir da uns zurechtgelegt haben. Das ist das eine. Und die andere Aussage ist, dass irgendwie diese Konkatenation assoziativ ist. Also dass es egal ist, ob ich zuerst mal y und z konkateniere und dann x davor hänge oder ob ich erst x und y konkateniere und dann das z dahinter hänge. Ich meine, das ist auch irgendwie, Konkatenation ist assoziativ, das ist uns völlig klar. Aber aus der Definition von dieser komischen Funktion ab ist es erstmal überhaupt nicht klar. Ja, das heißt, da gibt es irgendwie einen Beweisbedarf und glücklicherweise ist dieser Beweisbedarf zwar da, aber es ist so, dass man ihn leicht dass wir das leicht hinkriegen. So, jetzt fangen wir an, unser so ein bisschen zu üben, indem wir uns mal diese erste Aufgabe nehmen. Hier ist eine Aussage, das ist eine Aussage für alle Listen x. Jetzt ist natürlich, alle Listen sind natürlich wieder mal viele. Und was können wir machen? Ich meine, Fallunterscheidung nach allen möglichen Listen, das geht natürlich nicht. Also müssen wir eine Induktion machen. Und wir machen dann halt einfach eine Induktion nach der Struktur von Listen oder nach der Länge von Listen. Ja? Also, das heißt, das Erste, und wenn wir uns einmal entschieden haben, das zu tun, dann ist es verhältnismäßig mechanisch, was wir dann machen müssen. Weil dann ist natürlich klar, dann müssen wir zuerst mal einen Induktionsanfang haben. Das heißt, wir müssen erstmal den Fall betrachten, wo x die Länge, eine Liste ist, der Länge 0. Oder wenn es einfach eine leere Liste ist. Okay? Und dann haben wir hier dieses Ding hier. Das x ist die leere Liste. Das heißt, es ist einfach das gleich dem hier. Und dieses gleich ist jetzt hier schwarz gemacht. Aber Sie könnten, es könnte in diesem Falle, weil das könnten Sie auch die rote Gleichheit benutzen. Und die schwarze Gleichheit ist hier in diesem Falle, weil es ein Term ist, keine Funktionen enthält. Oder gut, das x könnte natürlich, x könnte eine Liste von Funktionen sein, aber also insofern könnten Sie sich einfach hier diese rote Gleichheit vorstellen. Und dann ist, wenn also x die leere Liste ist, dann haben wir also ein per Definitionem, wenn Sie so wollen, ab von der leeren Liste und der leeren Liste. Ja, was machen wir dann? Dann dieses ab ist definiert als dieser Match-Ausdruck. Das ist eine Funktion. Ja, hier ab ist diese Funktion hier. Und dann ist diese Funktion, da dieses x ist die leere Liste, das y ist die leere Liste. Dann können wir diese Regel anwenden. dass wir eine Funktion angewendet auf Argumente, dass deren Wert, der Rumpf der Funktion ist, wo wir die Variablen x und y hier durch die Argumente ersetzen. Also das heißt, wir kommen hier zu diesem Match-Ausdruck, wo das x durch die leere Liste ersetzt ist und das y auch durch die leere Liste ersetzt ist. Dann sehen wir als nächstes, dass hier dieser tolle Match-Ausdruck hier gleich der leeren Liste ist und dass wir deshalb diesen Match-Ausdruck vereinfachen können zu dem Ausdruck, der hier für den Fall der leeren Liste vorgesehen ist. Und das ist gerade die leere Liste. Und das ist zufälligerweise nach unserer Definition gleich x. Also was habe ich insgesamt bewiesen? Ich habe gezeigt, dass dieses ab x gleich x ist. Und das war genau die Behauptung, die wir ab x leere Liste gerade gleich x ist. Das war die Behauptung, die wir zeigen wollten. Und das haben wir jetzt gezeigt für x gleich die leere Liste. Okay? Konnte man das verfolgen? Also einfach nur die Regeln anwenden und dann sozusagen umformen. Dann versuchen wir jetzt sind wir mutiger geworden, jetzt versuchen wir den Induktionsschluss. Das heißt, die Liste ist länger. Das heißt, sie hat eine Länge n, die größer als 0 ist. Das heißt, die Liste ist von dieser Bauart. Es hat einen Head und einen Tail. Und dieses Tail hat eine kürzere Länge. Und das heißt, für dieses T können wir die Induktions, im Zweifelsfalle die Induktions, Voraussetzung anwenden. Das heißt, wir können annehmen, dass dort die Behauptung, die wir beweisen wollen, gilt. Okay? Also fangen wir wieder an. Wir haben hier dieses ab x die mit der leeren Liste. Das x, haben wir gesagt, ist das Head und Head cons Tail. Also es ist das gleiche wie das. Ja, da haben wir sozusagen Gleiches durch Gleiches ersetzt. Das x durch das Head cons Tail. Und dann haben wir wieder eine Funktion ab, angewendet auf irgendetwas. Da können wir den Rumpf der Funktion nehmen und die Argumente einsetzen. Und dann kriegen wir was Äquivalentes und wir setzen den in den Rumpf, das ist dieser Match-Ausdruck, dieses Head cons Tail ein. Da haben wir jetzt dieses Ding. Und dann schauen wir wieder drauf und grübeln, was wir tun könnten. Aber wir hatten für Match hatten wir diese tolle Regel, dass wenn wir an dieser Stelle hier einen Ausdruck haben mit diesem Listenkonstruktor an der obersten Stelle, dann wissen wir, dass der entsprechende Fall hier ausgewählt wird und dass wir deshalb in diesem Falle diesen Wert hier zurückliefern. Also dass das hier der Ausdruck ist, dass dieser Ausdruck deshalb den gleichen Wert liefert. Ja? Okay, jetzt schauen wir uns wieder dieses Ding hier an. Und da haben wir H cons ab T leere Liste. Ja, sind wir natürlich wieder, sind wir vielleicht am Verzweifeln, weil da ist ja schon wieder, da taucht das ab ja schon wieder auf, ist ja gar nicht losgeworden. Aber was können wir dann machen? Dann sehen wir, dass dieses dass dieser Teilausdruck hier genauso aussieht wie dieser hier, nur dass das T jetzt eine kleinere Länge hat als das X. Das heißt, für diesen Teilausdruck hier können wir unsere Induktionshypothese anwenden und die besagt, dass das gleich dem ersten Argument ist. Und das ist das T. Okay? Das heißt, wir können diesen Ausdruck weiter umschreiben in H cons T. Und das ist entsprechend gerade gleich dem X. Und damit haben wir jetzt wieder in einer Reihe von Umformungsschritten dieses hier umgeformt in das X. Und damit haben wir nachgewiesen, dass diese beiden Ausdrücke gleich sind. Ja, und das gilt natürlich auch, wenn das X irgendwelche Funktionen enthält, also Listen von Funktionen sind. Okay, und damit ist der Beweis fertig. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, naja, jetzt sind wir natürlich schon etwas mutiger geworden. Also das hier haben wir sozusagen bewiesen. Das war jetzt der falsche. So, zack, bewiesen. Es bleibt natürlich, dann gehen wir doch sofort zu dem nächsten Problem über. Können wir damit vielleicht auch die Assoziativität von diesem Ab auf eine ähnliche Weise zeigen, indem wir eine geeignete Induktion machen? Wir müssen das ja zeigen für alle X, für alle Y und für alle Z. Und wir müssen jetzt, vielleicht können wir da geeignete Induktionen machen. Ja, da haben wir natürlich ein gewisses Problem, dass wir jetzt hier nicht eine Liste haben, sondern mehrere Listen. Nämlich ein X und ein Y und ein Z. Und versuchen wir mal erstmal eine Induktion nach der Länge von dem X. Ja, das wäre also, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal an, dass dieses X die Länge 0 hat. Okay? Das heißt, X ist die leere Liste. Und dann gehen wir wieder ganz genauso vor. Wir fangen mit dem Ausdruck an, wir haben so eine Gleichheit, die wir zeigen wollen. Dann nehmen wir die linke Seite von der Gleichheit, oder meinetwegen die rechte, egal, von wo Sie halt lieber anfangen, und versuchen durch eine Reihe von solchen Umformungsschritten, diese Seite umzuformen in die genau andere Seite. Und wenn uns das durch eine Reihe von solchen Umformungsschritten gelingt, dann haben wir gezeigt natürlich, dann ist der Beweis fertig. Okay, also schauen wir nach, ob wir da erfolgreich sind. Also nochmal, X ist jetzt die leere Liste. Also wir nehmen dieses Ding und setzen für X die leere Liste ein, das ist das hier. Dann haben wir dieses Ab mit der leeren Liste und irgendeinem zweiten Argument. Okay, aber dann erstmal ist es ein Aufruf der Funktion ab und wir können dann erst einmal den Rumpf der Funktion abnehmen und die Argumente einsetzen. Und das ist hier. Jetzt sehen Sie hier, da ist diese Pünktchen, weil der Ausdruck mir zu lang ist. Ja, da kommt natürlich auch noch etwas, aber den können Sie sich denken. Das ist halt eben der Fall der zusammengesetzten Liste, was da mit dem rekursiven Aufruf, der da durch diese Pünktchen, abgekürzt ist. Aber entscheidend für uns ist, dass hier an dieser Stelle, die leere Liste steht. Und für den Fall, wenn wir nachweisen können, dass die Unterscheidung über die leere Liste ist, dann können wir direkt sagen, okay, dann wird dieser Fall ja ausgewählt. Das heißt, der Wert von diesem Ausdruck ist gleich dem Wert des Gesamtausdrucks. Okay? Und damit kommen wir durch diese weitere Umformung hierhin. Das heißt, das ist dann gleich diesem Ausdruck. Und das ist jetzt ab YZ. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, ist es das Gleiche, als komme ich von diesem Ausdruck da auch hin. Und jetzt lese ich mal diese Folge der Umformung von hinten her. Jetzt mache ich mal hier diese ganze Dings da weg. Wir haben bewiesen, da sind wir angekommen schon. Jetzt ist die Frage, können wir von dort ebenfalls zu diesem grünen Ding hinkommen, durch eine Folge von solchen Gleichheiten. Okay, für das X wissen wir, dass das die leere Liste ist und dann können wir hier einfach da die leere Liste einsetzen. An diese Stelle. Da setzen wir die leere Liste ein. Und jetzt haben wir innen drin einen Teilausdruck, diesen hier, und den verarbeite ich weiter. Ja, weil wenn ich für den irgendwie etwas Gleiches, wir hatten ja dieses Substitutionslemma, das sagt, ich darf Gleiches für Gleiches überall einsetzen. Also auch in diesem äußeren Kontext, wenn ich etwas Gleiches für dieses Ab leere Liste Y habe, kann ich das da einsetzen. Also kann ich in dieses äußere Ding da, kann ich diesen Teilausdruck hier ersetzen durch diesen Ausdruck. Das ist der Rumpf von dem Ab, wo jetzt das zweite Argument durch das Y ersetzt wurde und das erste Argument durch die leere Liste. Aber das ist wieder so ein komischer Ausdruck, wo hier die so eine leere Liste ist, und das kann ich damit vereinfachen zu diesem hier. Also wird dieser innere Teil, dieser gelbe Teil hier, ist äquivalent zu dem Y, und damit kann ich den in dem Äußeren durch Y ersetzen, und ich komme damit gerade bei diesem Ausdruck raus. Ich habe also letztendlich, jetzt noch einmal mit die ganzen Farben wegzumachen, das war gewissermaßen der interessante Ausdruck, und wir konnten zeigen, dass der hier äquivalent zu dem Grünen ist, und der ist aber ebenfalls äquivalent zu dem Grünen, und damit müssen auch die beiden gelben Ausdrücke äquivalent sein. Okay? Und Sie sehen, es war eigentlich letztendlich nur so ein bisschen Ersetzen von Teilausdrücken durch andere Teilausdrücke und gegebenenfalls ein wenig vereinfachen. Und das waren unsere Methode, mit der wir hier solche Gleichheiten beweisen können. Gibt's hierzu eine Frage? So, das war natürlich jetzt erstmal nur der erste Fall, nämlich der Fall, wo das x gleich die leere Liste ist. Und wir müssen uns natürlich jetzt den nächsten Fall anschauen, wo x jetzt nicht die leere Liste ist. Und Sie sehen hier, an dieser Stelle ist Hartnäckigkeit erforderlich. Sie müssen einfach die Fälle, die dann auftreten können, einfach abarbeiten. Gut, und wir fangen wieder. Unser Mut und unser Vertrauen in die Umformungsregeln ist allerdings gestiegen. Das heißt, wir fangen wieder mit dieser gelben linken Seite an. Und da haben wir das x, für das wissen wir, dass es h const t ist. Das setzen wir dann da einfach ein für das x. Okay, dann ersetzen wir das ab durch seine Definition. Das heißt, das ist durch die Funktion mit zwei Stellen, x und y. Und dann setzen wir, und dann setzen wir die Argumente, die wir haben, in die formalen Parameter ein. Das heißt, wir müssen insbesondere in dem Rumpf das x durch das h cons t ersetzen. Das liefert uns diesen Match-Ausdruck. Okay, und jetzt sehen wir hier, das hier ist jetzt nicht die, das hier ist jetzt eindeutig nicht die leere Liste. Das heißt, dieser Fall hier wird nicht gewählt, sondern es ist dieser Fall hier, der gewählt wird. Und das heißt, wir müssen jetzt mache ich nochmal die ganzen Dinger da weg, dieses H hier müssen wir hier einsetzen, dieses T müssen wir da einsetzen, okay, zufälligerweise ist das aktueller und formaler Parameter sind hier das gleiche. Das heißt, wenn ich das jetzt hier vereinfache, bleibt dieser Ausdruck hier hinten stehen. Das heißt, wir sind jetzt angekommen bei diesem Ausdruck. So, das heißt, wir haben hier, müssen wir jetzt verzweifeln, weil wir haben hier wieder diese zwei Ups. Also wir starteten mit einem Ausdruck mit zwei Ups. Wir sind angekommen bei einem Ausdruck mit zwei Ups. Oh Gott, wir haben ja gar nichts gewonnen. Aber wir sehen hier, dieser Ausdruck, den wir erhalten haben, ist genauso wie der Ausdruck, mit dem wir gestartet haben, nur dass da statt dem x ein t steht. Ja, das heißt, und das t ist kürzer. Das heißt, für diesen Ausdruck hier können wir die Induktionshypothese anwenden, und das heißt, dass diese Assoziativität, das heißt, dieser Ausdruck da hinten ist dieser Ausdruck hier ist deshalb äquivalent zu diesem Ausdruck, wo wir umklammern. Und dieses H außen, das bleibt erhalten. Eben aufgrund unseres Substitutionslemmas. Wir ersetzen was Gleiches durch was Gleiches. Okay? Kann man das sehen? Wie wir hier die Induktionshypothese anwenden? Okay, und damit sind wir jetzt natürlich an dieser Stelle angekommen. Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Und ich tue jetzt mal das hier wegmachen. ich frage, also ich könnte jetzt diese Schritte in die nach unten einfach auch so ausführen, aber ich denke, intuitiver ist es, wenn wir jetzt, nachdem wir an der Stelle angekommen sind, jetzt einfach hinten anfangen und gucken, ob wir von dort auch dahin kommen können, zu dieser grünen Zwischenbehauptung. Und wieder bei diesem unteren Ding da, das X wissen wir, wie es aussieht, deswegen können wir in dem gelben das X ersetzen durch H cons T. Und das ist jetzt ein komplexer Ausdruck, aber wir entdecken hier innen drin diesen Teilausdruck und der gibt uns Hoffnung, dass wir den irgendwie weiter vereinfachen können, weil da etwas über das Argument bekannt ist. Und nach unserer Regel, Gleiches für Gleiches zu ersetzen, können wir jetzt einfach, wir lassen den äußeren Kontext bestehen und tun den inneren sozusagen umschreiben, indem wir die rechte Seite von dem abnehmen und die aktuellen Parameter in die formalen einsetzen. Und dann kommen wir hierhin. Außen ist das, bleibt das abstehen. Vielleicht lasse ich das Äußere deshalb durch das gar nicht farblich markieren, sondern markiere ihn nur den inneren Teil, den wir ersetzt haben. Nämlich das gerade der Rumpf von dem ab, wo wir das H cons T und das Y als Parameter eingesetzt haben. Und wieder sehen wir jetzt, können wir möglicherweise das weiter vereinfachen? Ja, können wir, weil glücklicherweise hier an dieser Matchposition, wir wissen, es ist der Cons-Fall und es ist nicht der Empty-List-Fall, der hier zum Tragen kommt. Also lässt sich dieser rote Teil vereinfachen zu diesem Ding hier. Und wir sind jetzt angekommen, letztendlich, deshalb das Rote, jetzt mache ich doch irgendwie dieses ganze Gekrakel da weg, diesen Match-Ausdruck hier, den kann man ersetzen durch diesen gelben Teil oben drüber, durch einfach dieses H, cons, ab, T, Y. Okay, und jetzt tue ich jetzt nochmal, jetzt schauen wir uns diesen Ausdruck hier an. Das ist ein Aufruf von ab, und jetzt wissen wir, im ersten Argument ist ein Cons-Ausdruck und im zweiten Argument ist das Z. Das heißt, jetzt hier könnten wir wieder da habe ich mir gewissermaßen eine Regelanwendung gespart, aber da könnte ich jetzt wieder dasselbe machen, dass ich für das äußere Ab das äußere Ab ersetze durch den entsprechenden Aufruf durch den entsprechenden Rumpf. Das ist dieser Match-Ausdruck, wo ich in dem Rumpf das X ersetze nun durch dieses H cons ab TY und das Y ersetze durch das Z. Und wenn ich das mache, dann weiß ich, dass da natürlich nicht der leere Liste-Fall, sondern der andere Fall gewählt wird. Und dort steht dann genau dieser Ausdruck. Und ich habe damit die Beweislücke geschlossen. Okay? Kann man das... Und der Grund, warum ich jetzt diesen einen Zwischenschritt, den wir hier eigentlich noch brauchen, hier dazwischen mir eingespart habe, ist, damit der Beweis auf eine Seite geht. Weil sonst hätte ich hätte es einen Overflow auf der Folie gegeben und das wäre auch hässlich gewesen. Und deswegen habe ich diesen einen kleinen Beweisschritt Ihnen noch erspart. Aber der ist im Prinzip genau dasselbe. Sie haben einen Funktionsaufruf und Sie wissen etwas über die Argumente. Dann können Sie auf die Idee kommen, diesen Funktionsaufruf auszufalten, das heißt durch den Rumpf zu ersetzen, wo Sie die Argumente einspeisen, um dann eben dort weitere Vereinfachungen vorzunehmen. Und das passt, dieser Trick passt hier auch. Okay? Gibt es einen Beweis dazu? Gibt es eine Frage dazu? Ein Beweis? Den Beweis haben Sie gesehen. Okay? Und damit ist es schon fertig, ja? Weil wir haben letztendlich jetzt gezeigt, dass auch in diesem Falle, in diesem tollen Fall, wo X eine zusammengesetzte Liste ist, diese Assoziativität gilt. Und damit können wir, diese Induktion funktioniert jetzt für alle, für Listen einer beliebigen Länge und damit für alle Listen. Okay, und zwar auch für Listen, die Funktionen enthalten. Gut, jetzt haben wir natürlich diese Regeln, habe ich Ihnen natürlich jetzt ein klein wenig habe ich sie zu vorschnell angewendet. weil bei einigen Regeln gibt es so an Voraussetzungen, dass irgendwelche Teilausdrücke terminieren. Ja, und dass dieses Terminieren von irgendwelchen Teilausdrücken, dass diese Teilausdrücke enthalten immer irgendwie, möglicherweise enthielten man das einfach nur Teilausdrücke von einem Wert und die sind irgendwie schon, wenn Sie so wollen, terminiert, da braucht man gar nichts machen. Aber es konnten auch Teilausdrücke vorkommen, die einen Aufruf von ab enthalten. Und das heißt, an sich brauchen wir hier die zusätzliche Annahme, die wir uns vorher hätten vergewissern müssen, dass diese ab, diese Funktion ab für alle Listen x und y terminiert. Aber das, ich denke, das hat der Andreas Ihnen schon vorgeführt als ein erstes Beispiel für eine Funktion, für die man Terminierung nachweist. Ja, ich denke, das hat er gemacht. Und deswegen ist damit das verwenden wir hier an den entsprechenden Stellen und ja, und damit ist dann der Beweis jetzt endgültig fertig. Und dieser Beweis ist so einfach und so natürlich, dass man den auch verhältnismäßig weitgehend automatisieren kann. Sozusagen beiläufig gesprochen, der Tobias Nipko hier hat ja einen interaktiven Theorembeweiser, das Isabel-System, und da kann man derartige Beweise mit maschineller Unterstützung durchführen. Ich nehme jetzt mal an, sogar, dass das System, da das System nicht ganz doof ist, das würde diese Art von Beweisen auch automatisch finden. Okay, das war diese Abfunktion, das war als Warm-up, aber wir können uns vielleicht, ist es trotzdem, um noch ein bisschen mehr beweisen, ist uns ja vielleicht nicht ganz so vertraut und vielleicht auch nicht die liebste Tätigkeit, die wir ausführen, aber vielleicht können wir uns nochmal an einem zweiten Beispiel anschauen, dass es tatsächlich hier keine Zauberei stattfindet, sondern dass es verhältnismäßig mechanisch geht, was man hier zu tun hat. Und dann das zweite Beispiel, und das Ihnen auch wieder noch einmal demonstriert, dass solche Beweise tatsächlich nützlich sind. Weil wir hatten, wenn Sie sich erinnern, wir hatten zwei verschiedene Implementierungen der Reverse-Funktion gehabt. Das eine war die natürliche Implementierung, das war diese hier. Und das andere war so eine mit einem akkumulierenden Parameter. Ja, die natürliche Implementierung sah so aus. Wenn ich eine leere Liste habe, dann ist die schon umgedreht. Also dann brauche ich gar nicht direkt die leere Liste zurückgeben. Wenn ich eine nicht leere Liste habe, dann drehe ich den Rest der Liste um und hänge das erste Element nicht davor, sondern dahinter. Wie kann ich etwas hinter eine Liste hängen? Naja, da muss ich die Append-Funktion aufrufen. Ja, das heißt, ich benutze die Append-Funktion, um irgendwie das erste Element hinter, das Reverse dahinter zu hängen. Und wir hatten argumentiert, ja, das ist natürlich wunderbar, dreht die Liste um, aber ist super ineffizient, weil wir bei langen Listen quadratischen Aufwand haben und bei langen Listen tötet uns das. Also sagen wir mal zumindest unseren Rechner und unsere Nerven. Also das heißt, das ist eine gute Implementierung, aber sie ist zu langsam. Und deshalb hatten wir argumentiert, okay, wir machen das natürlich schlauer. Wir nehmen einen akkumulierenden Parameter, das ist dieses ref1. Das hat jetzt zwei Argumente, x und y. Und ich habe jetzt mal gesagt, y ist der akkumulierende Parameter. Und wenn das x fertig abgearbeitet ist, das eigentliche Argument abgearbeitet ist, dann liefere ich das, was ich in dem y akkumuliert habe, zurück. Und andernfalls rufe ich, wenn es eine zusammengesetzte Liste ist, dann nehme ich das erste Element zusammengesetzten Dingens und hänge es vor den akkumulierenden Parameter und rufe dieses ref1 rekursiv für den Rest der Liste auf. Und das ist eine andere Implementierung, die sieht auch ein bisschen anders aus und wir können uns natürlich fragen, sind die beiden Implementierungen, die durchaus verschieden sind von der Reverse-Funktion, sind die äquivalent? Ich meine, natürlich würden wir sagen, ja, aber ich meine, wie können wir argumentieren, dass sie äquivalent sind? Wie können wir das explizit beweisen? Also ist hier tatsächlich ein nicht-trivialer Aufwand zu tun. Und mit unseren Regeln stellt sich heraus, dass dieser Aufwand gar nicht so groß ist. Also was wir nachweisen wollen, ist, dass das Umdrehen einer Liste X gerade realisiert wird von diesem Ref 1 X, wenn im Parameter eben die leere Liste drin ist. Und das wollen wir beweisen. Und jetzt, dieses Beispiel ist insofern instruktiv, als sich herausstellt, wenn Sie dieses versuchen zu beweisen, dann klappt das irgendwie nie. Also ich habe das versucht, es ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich ein wenig nachgedacht, dass man, und das ist ein Phänomen, was wir ja auch bei Induktionsbeweisen öfters gefunden haben, dass wenn wir einen Induktionsbeweis führen wollen für eine Behauptung, dann müssen wir die Behauptung manchmal etwas verallgemeinern und eine etwas allgemeinere Behauptung beweisen, weil die eigentliche Behauptung, die uns interessiert, nicht, wie sagt man so schön, induktionsfähig ist. Das heißt, die Zwischenbehauptungen, die auftreten würden, sind von einer anderen Form. Während wenn ich eine allgemeinere Aussage habe, dann ist es möglich, kann es möglicherweise sein, dass für den im Beweis der allgemeineren Aussage man eben auf Aussagen kommt, die eben dem allgemeineren Format entsprechen. Und ich kann dann die Induktionsannahme anwenden. Ja, also hier stellt sich das genau das gleiche Phänomen raus. Diese Behauptung hier ist nicht induktionsfähig. Ich muss sie irgendwie verallgemeinern. Wie könnte ich die verallgemeinern? Also insbesondere muss die Aussage, wie will ich die verallgemeinern? Also ich muss etwas über dieses Ref 1 beweisen. Also muss ich irgendwie eine Aussage haben, die auch irgendwie über beliebige Inhalte von dem akkumulierenden Parameter redet. Also ich muss sozusagen hier, muss ich ein Y haben. Aber jetzt, wenn ich da Ref 1 XY habe, was heißt das für Ref von X? Wie kann ich mit Ref von X was kann ich da tun? Wie kann ich die linke Seite dann verändern, sodass dann das gleich der rechten Seite ist, wenn ich da Y hinschreibe in den akkumulierenden Parameter? So, jetzt kommt Ihre natürliche Intuition, ist da gefragt. Jetzt machen Sie mich nicht schwach. Wie muss ich die linke Seite verändern, dass dann das rauskommt, wie Ref 1 XY rauskommt? Ne, das Y, wie geht das ein in die rechte Seite? Da wird ja nichts umgedreht mehr. Das Y ist ja schon umgedreht. Aber es ist halt hinter den Elementen, die aus dem X kommen. Also das heißt, ich muss hier noch ein Ab machen von dem hier und dem Y. Das wäre die Behauptung, die ich aufstelle, die wir doch vielleicht beweisen können. Okay? Also das wäre jetzt sozusagen die Behauptung. Ich will es nicht durchstreichen. Nein, ich will es nicht durchstreichen. Ich will es beweisen. Okay, das ist die Behauptung. Jetzt erstmal nochmal überlegen, ist die Behauptung irgendwie eine gute Behauptung? In dem Sinne, dass für den Fall, dass das Y die leere Liste ist, dass dann die Behauptung, die uns eigentlich interessiert, rauskommt. Also wenn ich hier jetzt sozusagen im Umkehrdingens da die leere Liste reinschreibe, dann ist es schon die richtige, hat es die richtige Form. Aber was ist dann hier auf der rechten Seite? Wenn ich hier die leere Liste einfüge, dann habe ich ab, ref x und die leere Liste. Aha, aber jetzt kommt sozusagen, stellt sich heraus, dass es gut war, dass wir schon mal bewiesen haben, dass ab diese Eigenschaft hat, wenn das zweite Argument die leere Liste ist, dass dann das erste Argument zurückgeliefert wird. Das heißt, dieses ist äquivalent, also in dem Falle, dass ich für y die leere Liste einfüge, ist das gerade äquivalent zu dem ref x. Nach dem, was wir gerade bewiesen haben. Okay? Also ist diese allgemeine Behauptung mit unserem Wissenshintergrund eine gute allgemeine Behauptung, weil sie die Behauptung, die uns eigentlich interessiert, impliziert. Okay? Als Spezialfall enthält. Gut, dann schauen wir uns jetzt diese allgemeine Behauptung an und versuchen, die jetzt mal zu beweisen. Okay? Mit allen unseren Tricks. Und ich meine, was ist unser Trick? Unser Trick ist, wir müssen etwas zeigen für alle X und Y. Das sind viele. Und wir würden jetzt einfach mal beschließen, da eine Induktion machen zu wollen über die Länge. Also wenn wir etwas für alle Listen zeigen wollen, dann machen wir typischerweise eine Induktion über die Länge von diesen Listen. Wir haben jetzt zwei zur Auswahl, die wir nehmen könnten, einmal das X und einmal das Y. Und ich habe mich jetzt hier entschieden, das X zu nehmen. Warum eigentlich? Eine Induktion nach der Länge von dem X zu machen. Warum? Warum ist das keine, ist das eine gute, sagen wir mal, Strategie? Sie sagen, weil in der Anwendung später das Y die leere Liste ist. Das könnte man so sehen, aber das stimmt. Sie meinen, das würde uns dann sozusagen nichts helfen. Das stimmt. Das andere ist, indem wir sozusagen schielen ein wenig in die Definitionen von dem Ref 1 und von dem Ref. Weil sowohl das Ref wie das Ref 1, die machen eine Rekursion über die Struktur von dem ersten Argument. Und deswegen erscheint es vielleicht sinnvoll, weil die Funktionen einfach das erste Argument zerlegen in die Bestandteile und dann darüber die Rekursion laufen lassen, dass wir auch in unserem Beweisschema ein ähnliches Vorgehen haben. Ja? Weil Ref eben das X1 auf das X1 schaut und Pattern Matching da macht, so ist das genauso mit dem, weil das Ref das macht und das Ref1 auch, machen wir das jetzt hier im Beweis auch. Okay? Okay, also wir haben jetzt beschlossen, Induktion nach dem X, nach der Länge von dem X. Und das heißt, wir fangen wieder an mit X gleich der leeren Liste. Und wieder unser geniales Ding. Wir schreiben hier auf die eine Seite, schreiben wir den einen Teil der Behauptung, also die eine Hälfte der Gleichheit und hoffen, dass wir durch eine sukzessive Folge von Umformungen zu der anderen Seite der Behauptung hinkommen. Und diese Umformungen sollten so sein, dass sie die Gleichheit nicht zerstören. Okay, das ist also insofern Äquivalenzumformungen sind. Okay, fangen wir an mit der linken Seite. Hier ist unsere tolle linke Seite. X ist die leere Liste, für den Fall, dass X die leere Liste ist. Dann setzen wir einfach da die leere Liste ein, da kommen wir einfach hier hin. Dann haben wir jetzt innen, was können wir jetzt machen? Das Ab wird auf irgendwas Kompliziertes angewendet, wir wissen nicht genau, was das ist. Da können wir an der Stelle gar nichts anwenden. Aber wir können dieses Ref, da ist ein Argument bekannt. Da können wir deshalb, es ist deshalb, sagen wir mal so, natürlich dann das Ref zu ersetzen durch den durch die Implementierung von Ref. Und das heißt, die Ref ist ja definiert als die Funktion, als eine Funktion, die ein Argument nimmt und dann irgendwie so ein Pattern Matching macht. Wir nehmen diesen Rumpf von dieser Funktion und setzen das den formalen Parameter durch den aktuellen Parameter, das heißt durch die leere Liste, und kommen dann hier innen drin für dieses Ref von leere Liste auf diesen Ausdruck hier. Und wieder habe ich dann mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen den Teil des Matching des Rumpfs irgendwie der Funktion Ref abgekürzt, der uns im Moment nicht interessiert, weil wir hier sehen, dass das Pattern Matching hier stattfindet auf die leere Liste. Das heißt, wir wissen, dass dann in diesem Fall diese Alternative hier gewählt wird und folglich dieser Match-Ausdruck äquivalent zu der leeren Liste ist. Okay, das heißt, wir können das weiter vereinfachen zu ab von der leeren Liste und Y. Ja, weil wir das erste, den Aufruf, die leere Liste im Argument konnten wir zur leeren Liste vereinfachen. Sind also hier angekommen. Und jetzt haben wir hier ab, leere Liste und Y. Und das wissen wir schon, dass das gleich der leeren Liste ist. Ach, nee, Quatsch, gleich dem Y ist. Indem wir wieder für ab jetzt auch die rechte Seite einsetzen und dann dort die aktuellen Parameter einsubstituieren und dann die entsprechenden Fall auswählen und dann kommt dieses Y raus. Also mehrere Schritte, die ich jetzt hier abgekürzt habe, aber die genauso kanonisch sind wie bisher auch. Ja? Und jetzt gehen wir in die umgekehrte Richtung. Da bin ich jetzt auch wieder, wir halten das hier gewissermaßen fest und starten jetzt hier. Und wieder, das X ist die leere Liste. Das heißt, da können wir dann die X durch die leere Liste ersetzen. Dann nehmen wir den Rumpf von dem Ref 1, setzen dort die aktuellen Parameter ein. Also insbesondere wird das X dort durch die leere Liste ersetzt. Und das Y durch das Y. Und dann kommen wir hier an und wir wissen dann, hier tatsächlich wird diese Alternative hier ausgewählt und das ist gerade gleich dem hier. Und damit ist tatsächlich, haben wir eine Folge von Ersetzungen von Gleichem durch Gleichem gemacht, die die linke Seite in die rechte Seite umwandeln und das ist genau das, was wir wollten. Für n gleich 0 ist die Behauptung damit bewiesen. Okay, gibt's hierzu eine Frage? Jetzt nehmen wir an, dass die Länge der Liste größer als 0 ist. Das heißt, x ist von zusammengesetzt h cons t, head cons tail. Und wieder, also es ist vielleicht mittlerweile fängt schon die an, ein wenig, Sie sehen, die Routine. Wir müssen da eine Folge von Zwischenschritten erfinden. Wieder, das x wird erstmal ersetzt durch das h cons t. Dann haben wir ein ref h cons t. Das ist ein Teilausdruck, wo eine Funktion angewendet wird auf ein Argument, über das schon etwas bekannt ist. Und das heißt, das ist dasjenige, was wir jetzt aufhalten, indem wir den Rumpf dieser Funktion nehmen und dort das, was wir über die Parameter wissen, hinein substituieren. Und der Rumpf sagt, dass es irgendwie so ein Match-Ausdruck ist mit einer zusammengesetzten Liste. Und in dem Fall wird ausgewählt, dass wird gesagt, okay, ich muss dann den Tail umdrehen, das ist das T, und davor und dahinter hängen mit ab die einelementige Liste, die nur aus dem H besteht. Ja? Und dieses Ding muss ich dann auf den wird dann mit Y zusammen konkateniert. Naja, so was mache ich jetzt mit diesem Ausdruck, der ist jetzt relativ kompliziert, weil wir sehen hier plötzlich, dass da zwei Ups hintereinander sind. Und dann im ersten Argument ist irgendwie ein Funktionsaufruf ist von dem Ref und im zweiten ist dann eine leere Liste. Also wir sind vielleicht geraten in Panik, ob uns dieser Ausdruck wirklich weiterhilft. Aber wir erinnern uns jetzt, dass dieses Up ja assoziativ ist. Das heißt, wir können eigentlich Folgendes machen. Wir können das umformen, dieses hier, ist äquivalent zu dem hier. Ja, dass wir sozusagen erst einmal das T, erst einmal das H, die Liste, die nur aus dem H besteht, mit dem Y konkatenieren und dann das, was da rauskommt, dann hinten anhängen an das umgedrehte T. Okay. Und jetzt schauen wir uns, das ist jetzt immer noch ein relativ komplizierter Ausdruck, aber schauen wir uns jetzt mal dieses Ding hier an. Das ist ab von einer einelementigen Liste mit Y. Und da können wir uns jetzt ab von der leeren Liste und Y wäre Y, ab von der einelementigen Liste, die das H enthält mit Y, da können wir jetzt in mehreren Schritten, die ich jetzt hier nicht hingeschrieben habe, aber da können wir uns durch eine Reihe von Beweisschritten uns davon vergewissern, dass das gerade H äquivalent ist zu H cons Y. Ja, das heißt, dieses Grüne ist äquivalent zu dem. Und jetzt ist plötzlich, damit haben wir einen von diesen beiden Up-Aufrufen beseitigt. Jetzt haben wir sozusagen nur noch einen Ausdruck mit einem Up-Aufruf und das ist schon mal sehr, sehr sympathisch. Und zusätzlich sehen wir hier, dass in dem ersten Argument hier ein Ref T steht, hier an dieser Stelle, ein Ref T steht und das ist letztendlich ein Ausdruck, der so ähnlich aussieht wie dieser hier, nur nicht für das X, sondern für das T. Und wir machen gerade ja eine Induktion über die Länge von diesem Burschen hier. Das heißt, wir können jetzt hier an dieser Stelle, weil das T kürzer ist, können wir die Induktionsannahme anwenden. Hier zwar das Y, ist ein anderes Y, ist ein bisschen länger geworden, aber wir machen ja eine Induktion über das X und was wir da beweisen, beweisen wir für alle Ys, was immer, wie immer sie aussehen, auch wenn da die ein bisschen länger oder kürzer sind oder sonst wie. Ja, das heißt, wir können jetzt hier die Induktions Hypothese anwenden, weil das T kürzer ist als das X. Und das sagt, dass, jetzt mache ich mal wieder dieses ganze Zeug weg, dass dieser Ausdruck hier nach Induktionshypothese das gleiche ist, dass dieser Ausdruck hier nach Induktionshypothese das gleiche ist, wie ein Aufruf von diesem Ref 1 und dem T und eben der Akkumulatorinhalt ist dann halt dieser hier, weil der Akkumulatorinhalt, der bleibt halt gleich. Das ist gleich das, was da hinten hinter das Ref T gehängt wird. Ja? Das kriegen wir jetzt also raus mit Hilfe von der Induktionsvoraussetzung. Und jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Wir haben sozusagen, die Ups sind alle verschwunden. Es ist nur noch ein Ref 1 da. Und wir müssen jetzt uns einfach nur noch vergewissern, dass dieser Ausdruck tatsächlich dasselbe ist wie, jetzt bin ich hier da ständig am Durchstreichen. Das will ich natürlich nicht, sondern am Highlighten hier. Dass wir also von hier ebenfalls durch eine Reihe von Schritten zu dieser Zwischenbehauptung kommen, nach Anwendung von dieser Induktionshypothese. Und das, wie geht das? Vielleicht fangen wir wieder von hinten an. Von hinten an, also wir sind an dieser Stelle und da haben wir ein, und wir wissen, wie das X, dass das X H const tail ist. Das heißt, da kommen wir an diese Stelle. Und jetzt fragen wir uns, sind diese beiden Ausdrücke äquivalent? Und die Antwort ist, wie schauen wir das nach? Wenn dieses Ref 1 H const tail Y, da können wir erstmal wieder uns anschauen, wie ist das, wissen wir etwas über das erste Argument. Wir schauen uns den Rumpf von diesem Ref 1 an. Das ist ein Pattern-Matching-Ausdruck. Wir substituieren die aktuellen Parameter in diesen Ausdruck. Und dann können wir, weil hier der Ausdruck, auf den das Pattern-Matching gemacht wird, hier ein zusammengesetzter Ausdruck ist, wissen wir, dass der zweite Fall gewählt wird. Und in diesem zweiten Fall von dem Pattern-Matching-Ausdruck wird Ref 1 einfach nochmal ausgedrückt, aufgerufen für dieses T und das H wandert in den aktuellen Parameter. Das heißt, wir kommen gerade bei diesem gelben Zwischenausdruck an und wir haben dann die Lücke in dem Beweis geschlossen und wir sind insgesamt, haben wir eine Folge von Gleichheitsumwandlungen, die damit auch in dem Fall, dass X gleich H const T ist, die für den Fall, dass X gleich H const T ist, dass dieses Abref XY äquivalent ist zu diesem Ref 1 von XY. Und damit ist der Beweis fertig. Also nochmal, das Einzige, wir haben relativ schematisch unsere Regeln angewendet, um die eine Seite in die andere umzuformen und da uns das gelungen ist, sind die beiden äquivalent. An einigen Stellen mussten wir für Teilausdrücke, konnten wir die Induktionshypothese anwenden. Das war hier in diesem Falle hier in der Mitte, das ist natürlich der entscheidende Punkt, weil wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir ja, wenn wir das nicht hätten machen können, das war jetzt die falsche Stelle, die ich markiert habe, diese hier, das ist die entscheidende Stelle, wenn wir das nicht machen würden, würden wir ja immer weiter das Up und das Ref aufhalten und dann müssten wir, das könnte mühsam sein. Aber hier an dieser Stelle brauchen wir das nicht weiter zu machen, weil wir die Induktionsvoraussetzung anwenden können. Das war das eine. Und das zweite, was wir beobachtet haben, ist, wir müssen, wenn wir so einen zusammengesetzten Aufruf haben, wie zum Beispiel an dieser Stelle hier, müssen wir überlegen, welchen von diesen Funktionsaufrufen, an welcher Stelle machen wir weiter und welchen Teilausdruck ersetzen wir durch einen äquivalenten Teilausdruck. Und da war hier halt unsere Beobachtung, wir nehmen diesen hier und wir nehmen diesen hier, weil hier das Argument schon ausgerechnet ist und wir wissen, dass es zusammengesetzt ist. Deswegen ist das ein guter Kandidat für so einen Ersetzungsschritt. Das war das. Und dann schließlich noch an einer weiteren Stelle mussten wir ein wenig Intelligenz anwenden. Das war an dieser Stelle hier. wo wir diese zwei geschachtelten Apps da ineinander hatten und wir waren ein wenig am Verzweifeln, was sollen wir denn da jetzt machen an der Stelle. Aber das heißt, hier haben wir gewissermaßen ein Hilfslemma verwendet, was wir vorher schon bewiesen haben, über Eigenschaften von diesem App, nämlich dass es assoziativ ist. Also das heißt, in manchen Beweisen reicht es nicht einfach nur stur zu ersetzen, Gleiches durch Gleiches. Wir müssen manchmal sozusagen Hilfseigenschaften haben, die man separat beweist. Wie hier die Assoziativität von ab, die man dann geschickt ausnutzt. Aber das sind gewissermaßen die Ingredienzien, die man benötigt und die reichen im Normalfall aus, um solche Beweise zu führen, beziehungsweise die reichen mal aus in unseren einfachen Beispielen. Und hier habe ich das Ihnen nochmal zur Vervollständigung gesagt. Wir haben dieses hier haben wir bewiesen. Wenn wir das folgern wollen, dann müssen wir in unserer generelleren Aussage, die wir bewiesen haben, das Y durch die leere Liste ersetzen und dann eben wieder ein Lemma benutzen, eine Hilfsaussage, die wir vorneweg bewiesen haben, als Eigenschaft von dem Ab. Okay. Das ist, also das hilft für diese Sachen wie Reverse und Append. Es hilft nicht immer. Manchmal muss man noch ein bisschen mehr machen und könnten wir uns hier an dem folgenden dritten Beispiel, was ich Ihnen hier in der Vorlesung vorführen möchte, können wir das daran studieren. Also zum Beispiel würden wir gerne beweisen, dass unser Merge Sort wirklich einen sortiert. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, so etwas zu beweisen. Ja? Weil wie können wir sagen, da müssen wir überhaupt, was heißt das, eine Funktion sortiert? Ja? Das heißt hier, müssen wir nicht nachweisen, dass irgendwie zwei Sachen gleich sind, sondern wir müssen nachweisen, dass die Ergebnisliste eine bestimmte Eigenschaft hat. Und diese Eigenschaft heißt, dass sie sortiert ist. Und wie tue ich jetzt diese Sortiertheitseigenschaft, wie kann ich die ausdrücken? Naja, eine Möglichkeit ist, das auszudrücken ist, indem ich selbst wieder einen Test, gewissermaßen ein Prädikat schreibe, was mir die Sortiertheit überprüft. Also hier, das wäre sozusagen das Sortiertheitsprädikat, das ich selbst in OCaml wieder implementieren kann. Ja, was heißt das? Wann ist irgendwie das Sortiertheitsprädikat ist eine Funktion, die nimmt ein x und dann schaut es nach, ob das halt sortiert eine sortierte Liste ist. Wie geht das? Naja, es schaut nach, ob diese Liste mindestens zwei Elemente hat. Hier sozusagen hier vorne. Das wäre das x1 und das x2. Das wären die ersten zwei Elemente von dieser Liste. Und dann gibt es einen Rest, das ist das xs. Und dann muss es dann überprüft ist, ob dieses erste Element deiner gleich dem zweiten Element ist. Und wenn das der Fall ist, dann überprüft es, dass x2 gefolgt von dem Rest auch sortiert ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Liste halt nicht sortiert. Und das ist ein Prädikat, mit dem wir definieren können, dass eine Liste sortiert ist. Ja? Dann könnten wir zum Beispiel, was müssen wir dann irgendwie, dann könnten wir zum Beispiel, wenn wir dieses Sortiertheitsprädikat haben, dann könnten wir uns zum Beispiel überlegen, ist die Merge-Funktion, wenn sie angewendet wird auf sortierte Listen, liefert sie dann auf zwei sortierte Listen, liefert sie dann eine sortierte Liste zurück. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Zwischenschritt. Und wir sehen hier, dass wir hier dann plötzlich etwas beweisen müssen für diese Funktion Merge, nicht für alle Eingaben, sondern nur für solche Eingaben, die sortiert sind. Also wir haben sowas, wir müssen sozusagen Annahmen machen über die Argumente, um dann Schlussfolgerungen über das Ergebnis ziehen zu können. Über solche Art von Aussagen und wie man die dann beweisen, das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Aber für heute erstmal vielen Dank.